Moin zusammen und willkommen bei der Pilotfolge von unserem Podcast. Das ist einmal
Der Hauke, hi.
Hallo Hauke und einmal ich, der Dominik. Wir sitzen uns nicht gegenüber. Im 21. Jahrhundert ist es ja möglich, an verschiedenen Orten zu sein und trotzdem miteinander zu reden. Der Hauke, wo bist du überhaupt, Hauke?
Ich bin bei mir zu Hause in meinem Arbeitszimmer in der schönen Kölner Nordstadt. Und du so?
Ich bin im Süden von Berlin. Uns trennen also aktuell gerade 600 Kilometer Luftlinie zumindest. Aber das wird uns nicht davon abhalten, den Sinn und Unsinn der Holzbearbeitung, ja, entsprechend hier festzuhalten.
Genau. Also, wo wir das ja schon auf YouTube tun, tun wir es dann eben hier auch noch.
Genau, vielleicht ein bisschen ausschweifender, vielleicht weniger ernst, zumindest meine Vorgabe, ja. An mich selbst, weil du kannst natürlich so knallernst und weiterhin zum Lachen in den Keller gehen. Das ist
Ja, genau, so wie
dein
ich das
Fall.
sonst auch immer. Ja.
Genau. Ja, für die Zuhörer ganz gut zu wissen, wir versuchen jetzt mittlerweile seit 1,5 Stunden das hier aufzunehmen, haben auch schon diverse Male abgebrochen. Ich denke mal, der Take hier wird's, der ist nämlich bislang am langweiligsten. damit wir ein bisschen einen kleinen Leitfaden haben für unsere Folge, habe ich mir einen kleinen Fragenkatalog überlegt, den ich jetzt zunächst mal dem Hauke stellen werde. Danach stellt der Hauke mir den. Und langfristig ist so ein bisschen der Gedanke, es soll ja nicht nur reine Selbstdarstellung hier werden, sondern wir möchten auch euch so ein bisschen Informationen geben und auch selber noch ein bisschen was dazulernen, was es so für, ja, Spezialisten bei der Holzbearbeitung gibt. Und da stelle ich mir vor, dass wir ja, Restauratoren und Restauratorinnen einladen, ja, Menschen, die sich mit dem Bootsbau beschäftigen, mit japanischer Handwerkskunst. Vielleicht finden wir auch mal jemanden, der auf der Walz war. Also alles, was ja, so ein bisschen über die nächste Schwalbenschwanzverbindung und Schlitz und Zapfen werden gedrittelt hinausgeht. Ja, langer Monolog, Hauke, was sagst du dazu?
Ja, ich finde, genauso sollten wir das machen. Ich könnte mir auch noch Zimmerleute vorstellen und Musikinstrumentenbauer. Also so alles, was so ein bisschen, das sind ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen auch an den Werkstoff. Und das fände ich auch spannend, die mal dazu zu kriegen.
Ja, ich denke, solange irgendwie so ein bisschen die Verbindung durch den Werkstoff Holz besteht, ist man da wenigstens halbwegs auf einem Nenner. Und ja, vielleicht trifft das
Ja.
auch eher den Nerv der Zuschauer, dass wir nicht zu sehr in Richtung Metallbearbeitung hier abdriften. Gut, Hauke, mach dich nochmal
Genau.
warm, denn jetzt kommen die unglaublichen Fragen, die ich hier vorbereitet habe, die dich vielleicht erschüttern werden. Vielleicht aber auch kalt
Ich
lassen. Wir werden
ich
sehen.
bin bereit.
Also, wir beginnen zunächst mit deinem Namen.
Ich heiße Hauke Schmidt. Ich bin 55, also vielleicht sollten wir das der
Ja,
Vollständigkeit halber auch
genau, so
erwähnen.
intim wollte ich jetzt gar nicht werden, aber gut, jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Hauke, was hast du denn für eine Ausbildung durchlebt?
Also ich hab Abitur gemacht und danach eine Tischlerlehre. Die habe ich 87 abgeschlossen und habe dann mal 2 Semester vergeblich versucht, Innenarchitektur zu studieren. Bin dann zurück in das erlernte Handwerk und habe 1992 Meisterprüfung im Tischlerhandwerk gemacht und das ist eigentlich so genau das, was ich bis jetzt bin. Ausbildungsmäßig ist das das, was ich bin.
Okay, gut, alles klar. Vielleicht, damit wir jetzt das am Ende nicht vergessen, ich würde jetzt einmal kurz dazwischen grätschen und den Leuten auch nochmal sagen, dass ich Dominik Ricker heiße, 32 Jahre alt bin und bin tatsächlich, ja, erst ein Jahr nachdem Hauke seine Ausbildung, nee, seinen Meister, hast du 87 gemacht, hast du gesagt?
Nee, Gesellenprüfung war
Achso, also
97.
ein Jahr nachdem Hauke seine Gesellenprüfung erfolgreich abgeschlossen hat, bin ich erst, ja, auf die Welt gekommen. Du hast also alle meine Lebensjahre an Berufserfahrung, was vielleicht auch so ein bisschen der Grund ist, warum ich ja natürlich doch einen eher aufblickenden, ja, Blick zu Hauke habe. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Ausbildung, auch Abitur gemacht, wollte immer schon Tischler werden, aber ja, die gesellschaftlichen Zwänge haben mich erstmal zum Studium geführt, Industriedesign in den Niederlanden studiert und mich dann irgendwann doch nochmal zur Ausbildung zum Tischlergesellen hinreißen lassen. Ich bin gut. Okay, welcher Tätigkeit gehst du aktuell nach?
Ja, im Moment ist das quasi abgesehen von Corona Business as usual. Also ich gebe wieder Kurse an der Kölner Handwerkskammer für Leute, die eine Tischlerausbildung machen. Und bin gerade in den Vorbereitungen für das Wintersemester an der Hochschule in Düsseldorf, wo ich ja einen Lehrauftrag im Möbelentwurf habe, wobei das ein bisschen anders ist, weil das Semester wahrscheinlich überwiegend virtuell stattfindet. Aber das ist so das, was gerade dran ist.
Okay, dann gerät ich hier einmal kurz rein. Hast du denn, ja, also ab, nimmst du noch Tischleraufträge an?
Also ich nehme sie an, wenn jemand danach fragt und wenn ich finde, dass es ein Projekt ist, das passt, also das zu dem Kunden passt und zu mir, also zu uns beiden in Kombination. Ist aber tatsächlich schon eine Weile nicht mehr passiert. Ich glaube, das letzte Möbel, was ich für einen Kunden gebaut habe, war 2017.
Ah, oh, okay.
So ungefähr.
Jetzt.
Aber grundsätzlich mache ich, also ich hab einen angemeldeten Betrieb, ich habe einen angemeldeten Vollbetrieb und ich kann für Kunden Möbel bauen. Macht das auch gerne. Aber das muss stimmen. Also das muss irgendwie zusammenpassen.
Okay, jetzt weiß ich ja noch ein bisschen mehr. Es gibt ja noch eine andere Tätigkeit, der du nachgehst bei einer Firma in München. Willst du da auch noch was kurz zu sagen oder sagst du, nee?
Ach so, ja, ich bin freiberuflich auch Dozent bei Diktum, was der eine oder andere vielleicht kennt. Also so ein in Plattling in Niederbayern ansässiger Händler für in erster Linie feine japanische Holzhandwerkzeuge. Und die haben ein großes Workshop-Programm, wobei das dieses Jahr eben total ausgefallen ist wegen Corona. Soll aber nächstes Jahr im Januar wieder losgehen. Freue ich mich auch sehr drauf, weil ich das tatsächlich auch sehr, sehr gerne mache. Das ist ein schönes Programm und da kommen interessante und interessierte Leute hin, die natürlich noch wieder einen anderen Anspruch haben als Tischlerlehrlinge, weil sie den Kurs bezahlt haben für teuer Geld und ja, mit denen ist es auch interessant zu arbeiten. Macht viel Spaß.
Soll heißen, du hast endlich mal jemanden, der dir auch zuhört, weil er dafür bezahlt hat. Nicht so wie die
Nein,
Tischlerlehrlinge, die dahin gezwungen werden.
die bezahlen ja den Kurs. Also das heißt, die kommen zu mir und haben einen Anspruch. Zuhören tun tatsächlich alle. Das Problem hatte ich bisher nicht.
Naja, okay, dann bist du schon mal weiter als ich.
Also.
Okay, ja, dann kurz zu mir. Ich bin, ja, das klingt immer so ein bisschen doof, aber ich bin YouTuber. Das heißt, ich drehe auf einem Kanal, der von Maschinenhandel oder von dem Maschinenhandel Meier ist, YouTube-Videos, wo ich ja so ein paar Tipps und Tricks weitergeben möchte. Und ja, das ist eigentlich so meine hauptsächliche Einnahmequelle. Bemühe mich hinter den Kulissen auch noch ein bisschen um ja, Kundenberatung. Das heißt, wenn da Fragen sind, beliebteste Frage, ich kriege meine Bandsäge nicht eingestellt, da helfe ich dann gerne aus. Ja, ansonsten bin ich auch immer auf der Suche nach spannenden neuen Produkten, die dann auch in den Shop mit aufgenommen werden können und habe natürlich auch die Möglichkeit, ja, überhaupt zu sagen, okay, das Produkt funktioniert oder es funktioniert nicht. Das heißt, ja, da, wir wollen halt eben wissen, was da für Produkte verkauft werden und was Sinn macht oder vielleicht auch eher nicht. Dann bin ich auch noch Autor für die Zeitschriften Holzwerken. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere. Das heißt, da schreibe ich Artikel für und zusätzlich auch noch einen Blog. Das heißt, auch da wird wieder geschrieben und ja, alle 2 Wochen wird er dann auch auf der Homepage veröffentlicht. Und kann der Hauke mich noch hören? Weil jetzt gerade steht das Bild hier still.
Ich
Oder
höre
bin
dich
ich jetzt
gut.
nervös? Ah, du hörst mich noch gut. Okay. Genau, und eigentlich gebe ich ja selbstständig auch noch Kurse zum Drechseln und zum Tischlern, Einstiegskurse. Da hat mir dieses Jahr leider auch Corona einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht und das ist erstmal auf Eis gelegt. Ja, mal schauen, ob ich dann nächstes Jahr die Motivation und die Umstände wieder passen. Gut,
Na.
jetzt haben wir das schon mal
Also.
abgehakt.
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass was mich betrifft, Corona den YouTube-Kanal, den ich ja jetzt seit April betreibe, also meinen meinen eigenen, der nirgends angebunden ist, der Schwalbe und Zinken heißt, überhaupt erst so möglich gemacht hat. Im Kopf hatte ich das schon eine ganze Weile, dass ich das mal machen wollte, habe es aber dann nicht die Zeit dafür gefunden, das umzusetzen. Und da sind wir bei Corona so viele Dozentenjobs weggeflogen, und dass das dann eben funktioniert hat. Das ist ja auch die Art und Weise, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Was mich übrigens voll freut. Voll.
Süß, ja, das an der Stelle auch nochmal erwähnt. Ich freue mich natürlich auch sehr, den Hauke kennengelernt zu haben. Ja, ein schöner Beweis, dass das Internet verbindet, ja, und man dann doch relativ schnell auch ja, gewisse Verbundenheiten miteinander teilen kann. Aber vielleicht machen wir das nochmal separat, die Liebesgeschichte zwischen uns beiden. jetzt kommt nämlich, ja, jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Die nächsten 4 Punkte werden, glaube ich, spannend. Und zwar steht da das Thema Stärken. Und das bezieht sich jetzt nicht, bevor der Hauke hier zu spirituell wird, ne? Wollen wir ja, müssen wir rechtzeitig untergraben, sondern unterbinden, sondern was für Stärken siehst du bei dir selbst im Umgang mit Holz? Also da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, eine Fähigkeit oder eine Stärke ist ja von dir auf jeden Fall, dass du gut darüber reden kannst.
Oh ja, danke. Also das ne, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das so spezifisch auf Holz sagen könnte, weil Holz ja so ein bisschen zufällig das Thema ist, mit dem ich mich eben am meisten beschäftige. Aber ganz generell, also ich interessiere mich für viele Dinge, für Holz ganz besonders, das stimmt. Und ich habe einen großen Enthusiasmus und eine große Begeisterung, mich mit den Dingen, für die ich mich interessiere, auch zu beschäftigen. So, und das sind eine ganze Reihe von Sachen, und ich finde, die gehören dann irgendwie immer auch am Ende wieder alle zusammen. Also man kann eigentlich nicht, ich finde, man kann nicht Handwerk machen, zum Beispiel, ohne über Gesellschaft nachzudenken, und man kann auch nicht Holzbearbeitung machen, ohne über Ökologie nachzudenken. Und das ist so das, deswegen, das gehört irgendwie alles zusammen, und das begeistert mich am meisten, wenn ich über alles zusammen nachdenken kann. Was das über Holz reden angeht, und das zeigen, ich meine, da bist du mal mindestens an der Stelle, an der ich bin, finde ich. Ich höre dir sehr, sehr gerne zu, aber was
Geht runter wie Leinöl,
Was?
Firnis.
Ja, was sind denn deine Stärken sonst noch so?
Ja, okay, also ich habe schon fast vermutet, dass du natürlich komplett abdriftest. Ja? Ich habe natürlich sehr stumpf gedacht und dachte, jetzt bei Stärken kommt sowas wie: Ich bin seit 2007 der schnellste Zinker von ganz Köln. Ja? Oder ich habe auch. Ja, im Gegensatz zu allen anderen Tischlern bin ich einer der wenigen, der überhaupt ein Formverständnis hat. Ja,
Das
aber das sind alles nur Punkte, die wahrscheinlich auf mich zutreffen.
ach so, ja, muss, genau, hast du ja studiert, das stimmt, ja, wahrscheinlich trifft es auf dich zu.
Naja, aber, nee, aber grundsätzlich, wo würdest du sagen, so im Gegensatz, jetzt beschränken wir uns mal nur auf den anderen Tischler oder den Beruf als Tischler oder Schreiner, wo siehst du da, wo stichst du so ein bisschen heraus? Also was ist da, was kannst du einfach richtig gut?
Tatsächlich glaube ich genau das. Also Sachen zeigen und erklären, die mit Holzbearbeitung auf so einem basischen Niveau zu tun haben. Also auf so einem, wo kommt das ursprünglich her Niveau. Weswegen ich ja auch, also bei vielen Tischlern so gesehen werde als so irgendwie so ein nostalgischer Clown, der lauter Techniken verwendet, die in dem, was man heute Handwerk nennt, eigentlich nichts mehr verloren haben. Wo ich aber tatsächlich finde, die sollte man kennen, bevor man eine CNC-Maschine anwirft. So, ich finde auch, man sollte mit der Hand schreiben können, bevor man auf einer Tastatur tippt. Und das so, deswegen beschäftigen mich diese Grundlagensachen so sehr. Und in denen bin ich auch sehr drin. Ja, würde ich schon so sehen.
Ja, das glaube ich. Da ist natürlich, ne, das ständige Wiederholen, ja, bringt einem ja auch eine gewisse Sicherheit. Ich finde das einen ganz spannenden Punkt, weil ja auch bei YouTube-Videos immer wieder mal darüber gesprochen wird, wenn man da irgendwie so eine Schlitz-und-Zapfen-Verbindung gemacht hat oder auch mal ein Möbelstück, was ich auch ganz gerne mache, komplett mit Handwerkszeugen oder du bei deiner schönen Werkzeugkiste. Wenn dann so Kommentare kommen wie, ja, das lohnt sich doch alles gar nicht mehr, das braucht man auch gar nicht mehr, das kann auch vielleicht aus dem Ausbildungskatalog gestrichen werden, wo ich auf der einen Seite sage, in der Praxis findet es natürlich wenig Anwendung, also da wird jetzt, oder ich warte zumindest immer noch auf den Kunden, der reinkommt, dem das Geld aus den Taschen quillt und der sagt, bitte bau mir jetzt für die nächsten 10 Monate ein Möbelstück vollkommen so, wie du willst, benutzt den Hobel und alles handgezinkt und ne, der Tag wird wahrscheinlich nicht kommen, aber wie du sagst, man sollte schreiben lernen mit dem Stift oder mit auch immer, bevor man dann die Schreibmaschine benutzt oder die Tastatur. Denke ich, dass nichts einem so viel Verständnis über das Holz gibt, wie möglichst nah dran zu arbeiten. Ne? Man arbeitet
Definitiv,
mit den
ja.
Händen, natürlich sind die irgendwie verlängert durch ein Stecheisen oder durch ein Hobel, aber wenn wir uns zum Beispiel ja, ansehen, in welche Richtung schiebe ich denn mein Holz durch den dicken Hobel, macht sich eigentlich keiner Gedanken drüber. Man würde sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, wenn man auch nur einmal mit einem Putzhobel versucht hat, in die falsche Richtung zu hobeln,
Ja.
weil das zumindest in manchen Bedingungen so ein bisschen erklären würde, ah, okay, na klar, wir haben eine geringere Spanabnahme, das Spiralmesserwelle funktioniert ja auch nicht wie die Schneide von einem Handhobel, aber gewisse Tendenzen oder gewisse Ähnlichkeiten gibt es ja doch und ich denke, da ist es halt schon sehr wichtig, die Grundlagen zu kennen. Ob man heutzutage ein guter Tischlermeister sein kann, ohne jemals, keine Ahnung was, ne, einen riesigen Schrank selber gefertigt zu haben mit Handmaschinen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich denke, so ein Grundverständnis, das sollte auf jeden Fall, oder das kriegt man, glaube ich, nur mit der möglichst nahen Praxis direkt am Holz.
Ja, und da ist das Hobeln eigentlich ein ziemlich cooles Beispiel dafür, was für eine Bedeutung Handwerkszeuge auch heute noch haben. Denn, also wenn man jetzt sich vorstellt, man nimmt irgendein Brett mit einem dicken Ast drin, dann sagen wir immer, ja, das ist ja da drumherum, ist das so wechselwüchsig und dann kommt es aus der einen Richtung, aus der anderen Richtung und eigentlich kann man sich nur aussuchen, auf welcher Seite des Astes es ausreißt. Das ist ja auch das, was dann beim dicken Hobeln gerne mal passiert. Wohingegen man mit einem Handhobel, also jetzt insbesondere mit einem japanischen Handhobel, wenn man mit dem umgehen kann und wenn der gut abgerichtet ist und wenn er super eingestellt ist und ein sehr, sehr scharfes Eisen hat, nämlich ohne weiteres, über diesen Ast drüber hobeln kann und eine perfekte Fläche bekommt, und zwar in alle Richtungen. Und damit kann also ein Handwerkszeug unter Umständen was die Maschinen heute nicht können. Und das ist auch eine Frage, das hochzuhalten, finde ich jetzt. Das sollte man unbedingt tun.
Ja, das glaube ich dir natürlich alles nicht, was du da gerade über den japanischen Hobel erzählt hast.
Aber das stimmt alles. Ich habe es selber schon gemacht.
Das musst du mir mal in der Praxis zeigen. Ich glaube, das ist so ein Ding, was nur in YouTube-Videos funktioniert. In Wahrheit schleifen wir alle doch danach drüber. Kann mir doch keiner
Nein.
erzählen. Na gut, ich
Nein,
nehme dich
nein.
beim
Ich
Wort.
habe es auch nicht geglaubt, tatsächlich, bis ich selber das erste Mal gemacht habe mit einem Hobel, den ich dann auch nicht erstmal nicht selber eingestellt habe. Und es ist mega beeindruckend, wenn das mal funktioniert. Aber es funktioniert.
Okay, gut, alles klar. Ich freue mich drauf. Ja, Stärken von mir, da muss ich lange überlegen. Ja, ist jetzt, ja, ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber. Eine gewisse Arroganz kann ich mich auch nicht von befreien. Aber ein gewisses Formverständnis hoffe ich zu haben. Oder zumindest habe ich eine klare Vorstellung, wie ich Möbel, ja, designen möchte. Oder entwerfen möchte. Ich will gar nicht immer so Design sagen, weil da gehört eigentlich noch ein bisschen mehr zu. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Ansonsten interessieren mich Freiformen sehr beim Holz. Also ich habe nach dem Studium als Prototypen- und Modellbauer gearbeitet. Und ja, da waren halt eben in der Regel keine geraden Flächen, sondern alles war geschwungen und gebogen und tralala. Und das hat mich auch ja, schon immer fasziniert, dass man das auch mit Holz machen kann. Das heißt, Dampfbiegen ist für mich auch
Ja.
ein sehr interessantes Thema, was mich auch immer wieder begeistert, wo ich noch ganz viel zu lernen habe. Und ja, das war vorhin ganz spannend. Du hast ja auch Geigenbauer erzählt. oder von Geigenbauern gesprochen, die man vielleicht mal einladen könnte, oder Instrumentenbauer. Bogenbauer ist ja auch wieder,
Bogenbauer.
auch, ne, der macht auch mit dem Werkstoff Holz,
Ja.
wo das Biegen natürlich auch eine ganz wichtige Sache ist. Und es gibt halt eben, klar, der Tischler achtet so ein bisschen, haben wir gerade darüber geredet, in welche Richtung wächst jetzt das Holz, damit das nicht ausreißt, wenn ich drüber hobel. Aber es gibt ja wirklich auch, ja, Menschen, die Fähigkeit haben, das Holz noch viel mehr lesen zu können und zu müssen. Denn
Ja,
ja, wenn du
ja.
den Bogen einmal falsch ausgehobelt hast, also hast du an der falschen Stelle zu viel weggenommen oder hast da die falsche Wuchsrichtung überhaupt genommen von vornherein bei der Holzauswahl, dann hast du eigentlich von vornherein ein Produkt oder schaffst du ein Produkt, was keine große Qualität haben kann. Und wenn ich da an die Holzauswahl auch beim Tonholz denke, also was für Musikinstrumente gemacht ist,
Ja.
Dann denkt man, man weiß eigentlich alles als Tischler und dann guckst du dir diese Spezialisten an und merkst, okay, ich weiß gar nichts. Und
Ja, genau so
so
ist es.
geht es mir immer wieder beim Dampfbiegen. Ich denke mal, dass ich das ganz gut unter Kontrolle habe und auf einmal reißt dann doch wieder alles.
Ja.
Ja.
Ja. Ich musste ja jetzt so ein klein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast, ja, was sind meine größten Stärken? Und dann als nächstes gesagt hast, eine gewisse Arroganz, und dann habe ich gedacht, hey, das ist beeindruckend. Das nenne ich selbstbewusst. Erstmal zu sagen, das ist meine Stärke, aber ich habe das doch
Nein, nein,
richtig
das ist nicht meine
verstanden.
Stärke. Ich wollte nur nicht, dass es jetzt irgendwie rauskommt, wenn es um Formsprache geht, dass alle anderen das nicht haben. So war das gemeint.
Ja, aber das kann man ja zum Beispiel, also du hast ja kürzlich ein Video online gestellt, auf dem dein Gesellenstück zu sehen ist, also wo man das, dem kann man das ja durchaus entnehmen. Und das ist ja auch, also nur weil man selber sowas hat, zum Beispiel ein Formenverständnis, heißt es ja nicht, dass es jemand anders nicht hat. Also von dem her finde ich das völlig
Ach so, so war das aber eigentlich gemeint von
cool.
mir.
Ah, jetzt doch wieder die erste Stärke. Ja.
Nee, hast natürlich vollkommen recht. Ja, genau, natürlich. Also ja, das würde ich so ein bisschen sagen. Ansonsten glaube ich, die Liebe zum einfachen Arbeiten. Also ich versuche das ja auch immer wieder zu verfechten. Das hast du in
Ja.
deinem letzten Video auch ganz toll gesagt. Ich finde vor allem der Wille zählt und die Leidenschaft, die sich auch nach und nach da entwickeln kann. Und es zählt nicht, ob man jetzt ja, für 30.000 Euro sich die Werkstatt eingerichtet hat oder nicht.
Ja.
Ne, weil ich habe da einige Bücher in meiner Sammlung, wo es da um ja, Bauernmöbel geht. Und da werden so schöne, praktische, einfache Sachen geschaffen, die allein von der Formgebung her so maximal reduziert und minimalistisch sind und mit den einfachsten Werkzeugen hergestellt wurden und trotzdem für mich in meinen Augen zeitlose Klassiker sind.
Definitiv, ja.
Ja, und da können sich dann andere mit, keine Ahnung, ne, mit der grünen Marke oder der roten Marke oder der blauen Marke, was auch immer sie sich dahingestellt haben für einen Maschinenpark, wenn da jemand hinkommt, der wirklich was drauf hat, der braucht meines Erachtens nicht mehr als 20 Werkzeuge, um was Besseres zu machen. Aber
Ja.
ich will nicht direkt zu viele Wutmails direkt in der ersten Folge bekommen. Um das nämlich jetzt hier wieder ein bisschen von unserem hohen Ross runterzuholen, kommen wir jetzt mal zu den persönlichen Schwächen. Und Achtung, lieber Hauke, es geht jetzt nur noch um Thema Holzbearbeitung. Wir wollen jetzt nicht die Lebensgeschichte deiner 55 Jahre hier präsentiert bekommen. Halt dich bitte zurück. Es geht also um Schwächen auf der einen Seite, was man so gar nicht kann, und vielleicht aber auch so ein bisschen, was man aber gerne können möchte.
Oh, und das nur auch voll, also ganz, ich kann da nicht anders, ich muss das schon so sagen. Also meine größte Schwäche ist, ich bin ziemlich ungeduldig, aber das eigentlich trifft auf Holzbearbeitung tatsächlich nicht so zu. Denn da kann ich im Gegenteil sehr kontemplativ sein, durchaus, und das ganz in Ruhe tun. Habe ich eine große Schwäche beim Thema Holzbearbeitung. Ich habe überhaupt keine Ahnung von CAD/CAM, von CNC, ich habe ganz, ganz wenig Ahnung von Oberflächen, weil ich eigentlich, weil ich fast nur mit Massivholz arbeite, wenn ich arbeite, und das dann nur öle. Und das ist jetzt die Schwäche, muss ich ehrlich sagen, interessiert mich auch nicht. Also ich habe
Okay.
Kollegen, die sind da, die können sich ganz rein vertiefen, welcher Lack wofür am besten ist und was der Unterschiede zwischen PU-Lacken und wasserbasierten PU-Lacken mit Acrylanteil sind und was. Und das, also da bin ich sofort raus. Und das ganze Thema CNC tatsächlich verstehe ich, dass sich viele Leute damit beschäftigen. Habe ich vorhin gesagt, mich interessiert total viel, aber da haben wir zwei Sachen, und zwar mitten im Thema Holzbearbeitung, die interessieren mich echt so gut wie gar nicht. Also nicht in persönlicher Anwendung. Ich kann da, wenn einer sagt, guck mal hier, das habe ich jetzt mit einer CNC gemacht, dann finde ich das interessant. Also kann ich es durchaus interessant finden, wobei ich am interessantesten daran finde, inwieweit sieht man dem fertigen Teil an, dass es mit einer CNC gemacht worden ist. Aber ich kann mich da nicht reindenken. Also ich, und das, ja, das ist eigentlich eine Schwäche, weil es ja zur Vollständigkeit des Berufes auch dazugehört.
Ja, aber jetzt, ich weiß ja, dass du ein engagierter Mensch bist, voller Wissensdurst. Glaubst du, dass man die Vollständigkeit des Tischler-Schreiner-Handwerks oder vielmehr den gesamten Umgang mit Holz wirklich erlernen kann? Das ist doch utopisch, oder?
Also den gesamten Umgang mit Holz mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Vollständigkeit zwischen, ja, vielleicht auch nicht, stimmt.
Naja, also nur ein bisschen, also
Vielleicht
ich.
auch nicht. Aber das sind jetzt zwei Themen, die zum Beispiel für das Tischlerhandwerk heute so als ziemlich zentral angesehen
Okay,
werden, außer von so Nerds wie mir. Und dann und deswegen, mir hat letztens mal jemand gesagt, aus dem Innungsvorstand von Köln, ich würde immer argumentieren aus einem Standpunkt der Abstraktion heraus. Das fand ich eine interessante Sache. Was er damit meinte, ist genau das, nämlich dass ich eben nicht mit der modernsten Maschinentechnik arbeite.
Okay, na gut zu wissen. Mir fiel gerade nur ein, egal, machen wir gleich. Sag noch mal eben, weil ich das ja auch meinte, es ist so eine Sache, die du überhaupt nicht kannst, aber gerne können möchtest. Oder was dich für die Zukunft noch ein bisschen reizt.
Die ich überhaupt nicht kann, aber also ich fände jetzt Musikinstrumentenbau tatsächlich irgendwie eine coole Sache. Da kann ich auch nicht so wüsste ich nicht genau, wie ich mich dem nähern sollte. Was vielleicht näher liegt und wo ich mich mal so ein bisschen mit befasst habe, ist Schnitzen.
Ah, okay, auch so eine
Schnitzen
Spezialität, ja.
habe ich mal, das ist aber schon mittlerweile über 10 Jahre her, als Teilnehmer einen Kurs bei Diktum gemacht, nur mit Kerbschnitzerei, das heißt also nur mit in die Fläche hineinarbeiten und nicht weder Relief noch Skulptur, sondern eben nur aus einer Fläche zum Beispiel Buchstaben zu machen oder in die Fläche Buchstaben hineinzuarbeiten. Und da habe ich dann, das ist ziemlich interessant. Und ich fände Schnitzen, was das Thema Skulptur angeht, super interessant, habe davon aber tatsächlich im Moment noch so überhaupt keine Ahnung. So gut wie keine.
Okay. Ja, also ich denke, meine Erfahrungen mit Schnitzen beschränken sich auf den Haselnussstock, den ich mir zum Wandern geschnitzt habe. Aber ja, ist eine spannende Sache, wobei natürlich da auch ein bisschen, ja, wenn du da keine Vorstellungskraft Kraft hast, eine dreidimensionale, dann wird es ja auch schwierig, ne? Also ich
Ja,
glaube, wenn man
das
einfach, also
stimmt.
meine Freundin ist zum Beispiel da sehr talentiert, was das Malen angeht oder überhaupt ja so eine Vorstellungskraft, der geht das dann total einfach von der Hand, obwohl die relativ wenig Ahnung von Holz hat. Und ich würde sagen, ich weiß ein bisschen mehr über Holz, bringt mir aber in dem Moment gar nichts.
Ja, ja.
Okay, ja, ist doch interessant. Deckt sich nicht so ganz mit meinen Schwächen
Mit
oder
deinen
vielleicht doch so
Schwächen?
ein bisschen.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, ich musste natürlich ein bisschen länger überlegen als du, wenn es um Schwächen geht. tatsächlich habe ich nämlich, sagt ja Prototyp Modellbau, habe ich 4 Jahre, glaube ich, oder 5 Jahre, ne, 4 Jahre, ja, als Projektleiter fast nur regelmäßig am Computer gesessen, 3D-Modelle erstellt und die dann auch entsprechend ja, umgewandelt, dass ich die dann auch dann mit der CNC fräsen konnte. Hab mir im Studium aus einer besoffenen Wette heraus auch selber mal eine CNC gebaut. Aber das war weit vor, ja, so Bausätzen, die es heute gibt, sondern da war wirklich alles ja selber konstruiert und Online-Shops waren eher rar gesät. Also es war ein Krampf. Ja, und dann habe ich, eigentlich sollte ich einen Stern am Ende in so ein Stück Styropor fräsen im Beisein meines Kumpels. Und ja, die Fräse hat aus Versehen Mittelfinger gefräst. Das war natürlich schade. Ja. Das war eher so der Mittelfinger von wegen, ich schaff's nicht und ich hab's doch geschafft. Hat mich leider eine Beziehung gekostet, weil ich mich 3 Monate bei meinen Großeltern in der Garage eingeschlossen habe. Aber und fast einen linken Zeh, weil es so kalt war. Aber gut, kommen wir zu meinen Schwächen. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ich würde auch sagen, auch wenn ich in meiner Ausbildung viel lackiert habe, also wir haben Großprojekt gehabt, wo es um den Bau von alten Fenstern ging. Aber ich bin auch nicht so stark mit modernen Lackmitteln. Es ist, ja, widerspricht auch teilweise so ein bisschen ja, der grundsätzlichen Vorstellung, die ich bei der Holzbearbeitung habe. Und ich finde es ein bisschen schade, wenn man immer so von Massivholz und Naturprodukt und auch so schön und da am Ende dann ja Kunststoff drüber klatscht. Und es wird dann ja, doch wieder ja, Sondermüll, muss man einfach so klar sagen. Wasserlacke hin oder her, ob die so toll sind, werden wir wahrscheinlich irgendwann mal Experten zu fragen müssen. Aber es entspricht einfach nicht ganz so meiner Philosophie.
Ja, das geht mir genauso.
Ja, wenn ich eine Sprühpistole bekomme, wo entsprechendes Lacksystem eingestellt ist, dann bin ich gar nicht so schlecht, weil das habe ich immer gemacht. Aber ansonsten, ja, bin ich da, will ich das aber auch irgendwie gar nicht lernen. Ich gebe es ja zu, da bin ich so wie du. Da bin ich jetzt schon ein verbohrter verbohrter Mensch. Ja, und die nächste Sache kommt auch wieder so ein bisschen, du hattest gesagt, Musikinstrumente bauen. Und da kommen wir zu einem Punkt, ich gucke mir sehr gerne natürlich auch YouTube-Videos an, in denen ich nicht zu sehen bin, sondern vom SWR, die Reihe heißt Handwerkskunst. Was aber noch besser ist, ist die Reihe vom BR, also vom Bayerischen Rundfunk, ist leider schon, ja, ich glaube auch 30 Jahre alt, der letzte seines Standes. Und da gab es auch mal einen Geigenbauer, vielleicht auch 20 Jahre her. Und mit was für einer unfassbaren Präzision da gearbeitet wird. Also die haben dann, da ist so eine umlaufend, so eine Ader, die wird dann entsprechend eingenutet. Das heißt, da ist noch irgendwie Vorholz von, lass mich nicht lügen, 2-3 Millimeter. Die haben Ewigkeiten an dieser Decke gearbeitet, unten von der Geige. Da steckt so viel Zeit, so viele Arbeitsstunden, so viel Geld drin. Und dann darfst du dir nicht den Hauch eines Fehlers leisten, um da so eine blöde Zierleiste einzulegen, die ein bisschen dann irgendwie die Zarge verstärkt, wo ich mir denke, nee, ich würde es gnadenlos versemmeln, weil genau bei so einer Fummelarbeit, da versage ich dann einfach. Und ich glaube auch, dass ich die normalen, ich sage jetzt einfach mal europäischen oder deutschen Verbindungen, dass ich die gut hinkriege mit einer guten Qualität, aber wenn es um absolute Präzision, wenn es um chirurgische Arbeiten geht, wie man das halt eben vor allem bei den japanischen Verbindungen sieht, dann gebe ich neidlos zu, kriege ich nicht hin, ist aber auch nicht so mein Ding irgendwie. Da bin ich dann doch eher der Grobe.
Ja, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich voll gut. Ich bin da auch irgendwie an ein Ende mitgekommen, zu sagen, das muss irgendwie 1000-prozentig sein. Ich weiß, da gibt es Leute, die kriegen das hin.
Ja. Darf ich einmal ganz kurz, darf ich einen erwähnen, und zwar, der heißt, weißt du, wie der heißt, Nutholz-Splinter? René Nutholz?
Nutzholz-René Pittner.
Ach verdammt, er kommt komplett falsch ausgesprochen. Genau, ihr habt gerade gehört, der Hauke hat es richtig ausgesprochen. Der gute Mann hat Instagram, unbedingt mal angucken, gnadenlos, was der macht.
Ganz toll, das stimmt. Ja. Ja.
Aber da bin ich ganz ehrlich, also wirklich voller Respekt, aber ich will es irgendwie auch gar nicht können. Also da, weiß ich nicht, bin ich jetzt schon zu ungeduldig, wenn ich mir die Videos angucke.
Fehlt mir auch die Geduld für, und deswegen schreiben mir die Leute ja auch bei meinen Schwalben- und Zinken-Videos, das ist geplatzt, als du es zusammengeschlagen hast. Ja, stimmt, ist geplatzt, habe ich auch gesehen. Ich wollte es aber nicht nochmal machen.
Ja, naja, Hauptsache hält, ne? Und den Rest macht der Leim oder der Maler.
Genau.
Ich würde ganz gerne, also bei Schwächen, um das abzurunden, das wird dich jetzt überraschen, ich würde ganz gerne mehr über das Zimmererhandwerk lernen.
Ja.
Ja,
Aber
weißt du warum?
sag du es mir.
Weil es eigentlich der Ursprung von der ganzen Geschichte ist,
Ja,
ne? Also
ja,
zuerst
ja.
waren die Zimmerer da. Es ist also ja wahrscheinlich kurz nach dem Steinmetz, ne? Also weil damals ja irgendwie alles in Stein geklopft wurde, war der Zimmerer einfach mal so ein Beruf, den es einfach seit Jahrtausenden gibt. Und
Ja.
daraus haben sich ja eigentlich nach und nach die Spezialisten erst entwickelt. Das heißt, wir Tischler sind ja auch Spezialisten.
Ja, aber sind da
Das
rausgewachsen, das stimmt schon. Also
genau,
erst
ja.
gab es Zimmerleute und die haben eben die Möbel auch mitgebaut und dann hat sich erst sukzessive, also es ist der jüngere Beruf, es ist der
Ja.
Kinderberuf, wenn man so will. Und das kann ich voll gut nachvollziehen. Das ist auch was, wo ich auch dabei bin und das auch sehr, sehr gerne erlernen würde. Ja, definitiv.
Ja, haben wir ja vielleicht auch noch mal in der Folge Zeit für. Vielleicht finden wir da auch jemanden, der, wie heißt der jetzt? Nutzholz.
René Pittner, Nutzholz René Pittner. Genau,
Nutzholz
der ist nämlich
René Pittner.
eigentlich
Der ist
Zimmermann.
nämlich eigentlich
Der ist
Zimmerer, genau.
nämlich eigentlich Zimmerer und macht die coolen japanischen Holzverbindungen. Ja.
Genau. Cool, das ist ja auch so ein Ding, ne? Cool. Die sind cool. Und wenn du irgendwas machst, dann hast du immer einen, der in den Kommentaren schreibt, ja, guck mal das Video. Und dann hast du da irgendwie so einen japanischen Meister, der einfach seit 30 Jahren nichts anderes macht und dich da wie den letzten Idioten dastehen lässt, weil der das, ja, tausendmal besser hinbekommst als du selber und denkst dir auch so, ja, toll, danke dafür. Ne?
Ja, aber das ist so, ich habe irgendwann mal festgestellt, auf die Gefahr, dass ich jetzt wieder ein bisschen abschweife, ich habe irgendwann mal festgestellt, es ist ganz egal, was ich mache, egal ob ich was als Beruf mache, als Hobby, als Sport, egal, du kannst nehmen, was du willst. Ich persönlich kenne jemanden, der das besser macht als ich. Ich kenne Leute, die machen bessere Holzverbindungen als ich. Ich kenne Leute, die spielen wesentlich besser Ukulele als ich. Ich kenne Leute, die machen besser Aikido als ich. Alles egal. Ich kann hingucken, wo ich will. In jedem Bereich meines Lebens gibt es Leute, die können diese eine Sache besser. Und irgendwann habe ich mich damit angefreundet, dass ich bin nicht der Beste, aber ich interessiere, ich bin einer der am breitesten Aufgestellten, die ich so kenne in meinem Bekanntenkreis. Und das finde ich mittlerweile, also jetzt, wo ich in diesem fortgeschrittenen Alter bin, um das Wort nochmal zu benutzen, ganz cool. Das
Okay.
gefällt mir auch voll, dass so ein bisschen von allem.
Ja, ich denke, der Gedanke an sich befreit ja auch, ne? Wenn man sich einfach
Auf
sagt,
jeden
ich
Fall.
kann gar nicht in allem der Beste sein, aber es gibt so viele Menschen auf der Welt, das, was ich kann, reicht dann eigentlich doch,
Ja.
um ein paar YouTube-Videos zu machen. Ja, das geht mir auch so.
Ja, genau.
Gut, naja, dann haben wir das abgehakt. Dann können wir jetzt. Jetzt kommt meine. Ja, doch, egal. Wir fangen an. Also, und zwar kommt jetzt das Thema schönstes Projekt. Und mit schön können mehrere Sachen verbunden sein. Es kann zum Beispiel auch hinterher total unschön ausgesehen haben. Es war aber so ein Krampf, der sich über Jahre oder Wochen hinweggezogen hat, dass du es endlich beendet hast. Oder es war für dich so ein richtiger Sprung nach vorne, zum Beispiel dein Meisterstück, weil all die Arbeit, all die Zeit, die du investiert hast, sich endlich ausgezahlt hat. Das erste kleine Stück, was du verkauft hast und der Kunde nicht komplett ausgerastet ist, all das kann das schönste Projekt sein.
Ja, das ist tatsächlich ein gar nicht so ganz einfaches Feld, weil es schon eine ganze Reihe Sachen gibt, die ich ganz schön finde, wozu übrigens weder mein Gesellen noch mein Meisterstück gehören. Aber das ist ein anderes Thema. Die Stücke gibt es auch beide nicht mehr. Können wir ein andermal drüber reden. Also ein schönes Projekt in dem Sinne, dass es mich, während ich es gemacht habe, am meisten bewegt hat tatsächlich. Und das ist gar nicht so sehr lange her, war, dass ich für meinen Vater, der vor knapp 6 Jahren gestorben ist, den Sarg gebaut habe für die Einäscherung und danach die Urne und das Grabmal.
Okay.
Und das alles aus Holz. Und das waren so Sachen, also den Sarg habe ich begonnen zu bauen. Da hat er noch gelebt, hat er noch ein paar Tage gelebt und es war aber klar, dass sich das zeichnete sich ab, dass er einfach nicht mehr lange leben würde. Und dann habe ich für ihn einen Sarg gebaut und habe den auch wirklich bis in den Krematoriumsofen hinein begleitet und dann anschließend eine Urne. Also das heißt, man kriegt natürlich die Asche eines Menschen immer in so einer kompostierbaren Fertigurne. Das sind halt Bestattungsvorschriften in Deutschland. Aber ich habe eine Urne drumherum gebaut und das ist dann das Thema mit dem Schnitzen. Also diese Urne drumherum habe ich aus Esche gebaut. Also erstmal vom Material her Esche. Mein Vater war ein hat sich sehr beschäftigt mit isländischen Sagen und Mythen. Und da gibt es ja in der Edda, wenn ich richtig informiert bin, den Weltenbaum, also die Weltesche Yggdrasil. Und wo man, glaube ich, heute gar nicht mehr sicher ist, ob das eigentlich wirklich eine Esche war. Aber jedenfalls da war es als Esche geschildert und also habe ich diese Urne aus Esche gebaut. Das ist so ein quaderförmiges, ganz Ding mit einem quadratischen Querschnitt, also ganz rechteckig. Und habe dann mit dem bisschen Kerbschnitzen, was ich konnte, das draufgeschrieben, schnitzenderweise, und zwar um diese Urne herum, auf alle vier Seiten, was mein Vater immer gesagt hat, mein ganzes Leben, so lange wie ich mich zurückerinnern kann. Wenn er sich verabschiedet hat, nämlich er hat mir immer hinterhergerufen, eigentlich, also nicht nur mir, sondern sozusagen allen, die er kannte, halt die Ohren steif, sonst läufst du rum wie ein Jagdhund. Und dann habe ich festgestellt, dass das zwar 11 Wörter sind, aber 12 Silben, so dass ich also die in drei Reihen übereinander auf diese Urne schreiben konnte, also rundherum. Und das stand dann auf der Urne, die ich auch dann ins Grab gelassen habe, selber. Halt die Ohren steif, sonst läufst du rum wie ein Jagdhund. Und das war ein sehr bewegendes und sehr schönes Projekt, das kann man nicht anders sagen.
Jetzt, ja, okay, da hast du jetzt, ja, hast du mich natürlich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Da musste ich ausnahmsweise meinem vorlautes Mund auch mal Mundwerk halten.
Das wollte ich nicht. Aber ich habe, also schöne Projekte sind ja auch welche, wo man selber sehr stark involviert ist. Und das war ich tatsächlich bei keinem so wie da. Was jetzt
Naja, gut,
handwerklich
das.
war das vergleichsweise anspruchslos. Aber das war sehr schön. Doch, das kann man nicht anders sagen.
Okay, naja, also ja, das kann ich mir vorstellen, dass es ja doch irgendwie auch was sehr Schönes hat. Okay, habe ich auch so noch nicht gehört. Muss ich mich dann doch kurz etwas länger sammeln als gedacht. Ja, danke dafür. Im Test hatte der Hauke mir eigentlich von was ganz Lustigem mal erzählt, darum bin ich jetzt hier gerade etwas überrascht. Sag bitte nochmal, was das andere war, was du ursprünglich mal gesagt hattest.
Da habe ich dann hinterher überlegt, das ist ja, das ist, ob das, ich weiß gar nicht, das war nämlich gar nicht, das könnte man genauso gut als Epic Fail erzählen. Vielleicht mache ich das, genau, vielleicht, das ist nämlich, denn wir haben ja auch darüber gesprochen, über schönste und über Katastrophenprojekte und über
Jetzt
Katastrophen.
hast du gespoilert. Toll. Okay.
Das tut mir leid.
Na gut, okay, gut. Wir kommen gleich zu. Vorher würde ich vielleicht noch mal von meinem
Genau,
schönsten Projekt erzählen.
aber genau, dein schönstes Projekt. Lass
Ja,
hören.
es ist tatsächlich, es wurde auch schon begutachtet, es ist das Gesellenstück. Das liegt aber vor allem daran, also es hatte zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass es, also ich hatte ja vorher im Modellbau, habe ich mit Sicherheit Sachen gemacht, auch aus Holz, die viel spektakulärer und sonst was aussahen. Aber dieses Gesellenstück war ja zum einen so ein bisschen, ja, so die Rebellion gegen ganzen Kunststoff und Metall, was man ja eigentlich sonst immer in den Möbel findet. Das heißt, es ist ja komplett ökologisch gefertigt, also mit Knochenleim und
Ja.
ja, wie gesagt, selbstgemachte Fronten, ne, weil eigentlich ja die Linoleumfronten heutzutage ja mit Klarlack versiegelt werden. Darum sind die dann rausgefallen, obwohl es ja auch, das hatten in den Kommentaren ja einige geschrieben, es wäre ja total naheliegend gewesen, aber ja, dann haben auch manche gesagt, hätte es den Klarlack ja runterschleifen können, aber das, ne, wäre Quatsch gewesen, finde ich.
Ja, ja.
Genau, darum habe ich das ja aus Karton gemacht und Ewigkeiten behandelt und tralala. Und ja, es war irgendwie schön zu sehen, dass es nicht nur den Nachhaltigkeitspreis bekommen hat, was mein ursprüngliches Ziel war, sondern es hat halt eben auch in der Formgebung ganz gut abgeräumt. Und das war eigentlich so meine Motivation oder vielmehr.
Ja, ganz gut abgeräumt. Du hast eine gute Form dafür bekommen, oder nicht?
Naja, also die gute Form wird ja erstmal, also dann von der Innung vergeben.
Ja.
Aber dann kommst du ja nochmal weiter und dann geht's ja auf Bundesebene.
Ja.
Und da war ich dann nicht mit bei. Also ich war jetzt nicht den Deutschlandpreis sozusagen gewonnen.
Aber Berlin.
Naja, es gab ja mehrere, ne? Da werden ja mehrere in die Runde geschickt. Ich habe jetzt auch nicht weiter nachgefragt, aber weil ich ja schon zu alt war, hätte ich sowieso nicht dran teilnehmen dürfen.
Ah, okay.
Das Gleiche ist, na, will jetzt nicht so weit ausschweifen, aber das gilt auch für die Handarbeitsprobe, auch wenn ich da gut, also sehr gut abgeschnitten habe, bin sogar als einziger fertig geworden an dem Tag, wäre ich aber nicht irgendwie da ins Team gekommen, weil auch da darf man maximal 25 Jahre alt sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwas war da, ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig war für mich eigentlich nur, okay, man kann auch mit sowas, ja, mit diesen alten Techniken, alten Materialien, die es im Prinzip ja auch schon vor 300 Jahren gab, hätte man also auch schon an der guten Form teilnehmen können. Also,
ja.
Ne? Das heißt, ja, die Techniken und Materialien waren schon immer da und da ist dann auch für mich so ein bisschen, es gilt daraus, was zu machen und sich nicht zu überlegen, wie kann ich das im besten Falle mit Kunststoff lösen, sondern ja, man kann es bestimmt auch schön ökologisch machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Weil, also eigentlich ist ja der Trend bei vielen Ökosachen dann immer irgendwas upcyclen, recyceln. Ist ganz nett, ist auch eine tolle Idee, aber ich wollte das davon losgelöst machen, zu sagen, ich will jetzt was Zeitloses, Modernes machen, ohne dass man halt eben sieht, dass es halt eben alles auf Ökobasis ist. So. Und die zweite Sache war so ein bisschen, dass mein Meister gesagt hat, er wird mir dafür keine gute Note geben und ich habe dann trotzdem eine 1 bekommen, das war dann auch ganz schön.
Das ist schön, ne? Das ist ein inneres Blumenpflücken.
Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, also mein Meister und auch der Altgeselle, die waren schon echt hart zu mir, ne? So als Späteinsteiger und dann bist du auch noch Abiturient, ne? Das ist natürlich dann, aber in dem Moment, wo ich dann den Gesellenbrief hatte, wurde ich dann auch voll ins Rudel aufgenommen. Also es war dann auch irgendwie, ja, war irgendwie auch eine interessante Sache. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich sehe schon, es juckt dir in den Fingern. Das klären wir ein andermal. Nein, ich muss sagen, dass es mir auch geholfen hat. Mir hat es Selbstbewusstsein gegeben, ne, weil man ja auch während der Ausbildung oder zu Beginn der Ausbildung war ich nicht der Einzige, der sich gesagt hat, oh, ich mache mich dann noch selbstständig und danach baue ich dann ganz tolle Möbel und Designermöbel.
Ja, klar.
Und die meisten werden dann leider von der Realität, von der bitteren Realität und Wahrheit abgeholt. Und mir hat das halt eben so den Push gegeben, um zu sagen, es war nur ein Gesellenstück, es war nur eine Arbeit, die ich abgegeben habe, die eigentlich, muss man ganz fairerweise sagen, nichtssagend ist. Nur weil ich ein gutes Gesellenstück gemacht habe, bin ich kein guter Tischler. Ich mache so viele Fehler und muss noch so viel lernen. Aber es hat mir zu diesem Zeitpunkt einfach ganz viel Selbstbewusstsein gegeben und das hat mich dann durch ein paar Sachen getragen. So.
Das ist super.
Ja. Und damit sind wir jetzt bei meiner Lieblingskategorie angekommen. Die nennt sich nämlich Katastrophenprojekt. Und ich glaube, da hoffe ich, muss man das machen, dass man, doch, ein bisschen sollte man die Zuschauer schon immer integrieren. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch auch schon mal ein Katastrophenprojekt gemacht haben. Lieber Hauke, auch hier wieder die Erinnerung, es bezieht sich nur auf das Tischlerhandwerk. Ja? Nicht auf sonstige Lebenskrisen oder sonst was.
Ja, schon klar. Also, tatsächlich gibt's natürlich mehrere Sachen, die mir daneben gegangen sind, in was in irgendwie in 30 Berufsjahren ja vielleicht auch nicht ausbleibt.
Also, wenn du dich kurz fasst, darfst du mir die Top 3 erzählen.
Es ist mir tatsächlich keine Sache so daneben gegangen, so dass man sagen müsste, okay, du musst nochmal ganz von vorne anfangen.
Okay.
Das, so schlimm war es nicht, aber es gab so Sachen, wo es einem so heiß und kalt den Rücken runterläuft. Und das eine war, dass ich mal für jemanden eine Küche entworfen habe, sogar eine ziemlich schöne Küche, die man wiederum zu den schönen Projekten zählen könnte. Und zu dieser Küche gehörte ein Küchenblock, ein freistehender Küchenblock, also in dem nicht der Herd drin war, aber oben so eine integrierte Schneidfläche und so mit Schubladen drin und diversen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und ich habe das Maß nicht mehr genau im Kopf, aber der war irgendwie, ich glaube, der war stand auf einer Fläche von 1 Meter mal 1 Meter und war 90 Zentimeter hoch. Und wegen dieser Abmessung kann ich mich gut erinnern, dass ich kontrolliert habe, ob der durch die Hauseingangstür passt und ob
Nein.
der durch die Wohnungseingangstür passt. Das habe ich beides kontrolliert.
Aber.
Was ich nicht kontrolliert habe und wo ich auch bis dahin noch nie auf die Idee gekommen bin, das zu kontrollieren, war das Treppenhaus. Denn also das ist auch, das eigentlich hätte man sagen können, okay, es hätte dir auffallen können, weil ungewöhnlich für ein Mehrfamilienhaus, aber es hatte tatsächlich ein gewendeltes Treppenhaus. Also wo eine, jedenfalls zu der letzten Etage, wo er wohnte, von der Etage davor eine Wendeltreppe raufging, die ja sozusagen auch noch ihr eigenes Dach bildet. Und das Ding ist einfach, das hat nicht über die Treppe gepasst. Es ging nicht.
Scheiße.
Also man konnte machen, was man will. Es war nicht möglich. Und dann war es aber glücklicherweise so, was mir aber erst aufgefallen ist, nachdem wir damit dann wieder in der Werkstatt waren. Ich meine, das ist schon irgendwie auch ein peinlicher Moment, weil der Kunde auch da steht und das schon sehen kann, ne? Und dann, und so, ja, nee, also es geht nicht. Wir nehmen das jetzt nochmal mit. Ah ja, und dann siehst du so, wie das sozusagen das Vertrauen in deine handwerklichen Fähigkeiten, du kannst es ihm im Gesicht ansehen, wie deine handwerkliche Autorität so von 100 auf etwas in die Nähe von 0 zusammensackt. Und es war aber Gott sei Dank so, dass das unten drunter, das war aus Buche fast das ganze Ding, hatte das, ich glaube, fast 12 Zentimeter hohe Füße, 4 Füße, die wir dann mit einer großen Gestellsäge in der Werkstatt abgeschnitten haben, und dann nachher mit einer Gewindestange wieder dran. Also wir haben es dann ohne Füße, das war genau das Maß, was es brauchte,
Ja, okay, das
glücklicherweise,
ist
und
okay.
haben es dann ohne Füße in die Wohnung transportiert und dann in der Wohnung die Füße wieder drunter gemacht. Ja, das war auf jeden Fall was, wo ich so gedacht habe, so, das hätte ich lieber nicht gehabt. Das war aber schon als Meister. Habe ich jetzt noch Zeit für noch eins oder nicht?
Ja, ich hätte jetzt noch gesagt, ein paar Zentimeter weniger sind manchmal auch nicht verkehrt, aber gut, mach ruhig weiter.
Naja, und als ich ein relativ junger Geselle war, bin ich einmal mit 8 Türen, die mit HPL beschichtet waren, also mit so einem Schichtstoff, sowas wie Resopal, auf eine Baustelle gefahren mit 8 Türblättern, die ich da nur einhängen sollte und auf denen die Drückergarnituren schon montiert waren. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie gedacht, so was das Thema Ladungssicherung angeht, würde da ein so ein Gurt drumherum reichen. Und dann jedenfalls standen die Türen alle in dem Lieferwagen und dann habe ich eine Kurve gefahren und dann sind die Türen alle umgefallen.
Nein.
Und haben bei 4 von 8 Türen hat sich jeweils die Drückergarnitur des nächsten einmal durch die HPL-Schicht gedrückt. Und da habe ich gesagt, ja, auch nicht gut. Und bin dann natürlich auch mit denen wieder zurück in die Werkstatt gefahren. Das war ein sehr großer Kölner Betrieb, der hatte über 60 Mitarbeiter. Und hat das dann dem Maschinenwerkstattmeister gestanden und der hat gesagt, ja, komm, Jung, ne? Kriegen wir schon hin, ne? Nach Feierabend stellen wir uns an die Breitbandschleifmaschine und schleifen das runter, das ganze HPL.
Nein.
Jedenfalls, doch, doch, die
Ach
ganze,
du
den ganzen
Scheiße.
Schichtstoff schleifen wir runter
Nein.
und belegen das wieder neu. Und ich sagte, okay, das sind super Lösungen, so machen wir es dann, egal wie lange es dauert. Und dann war es so, dass der Juniorchef dieses 60-Mann-Betriebes tatsächlich irgendwie, der ging zweimal im Jahr in die Werkstatt und sonst war der nur im Büro oder draußen. Aber an dem Abend, als ich mit den Türen an der Breitbandschleifmaschine stand, da kam der dann und sah, was wir da machten, ließ sich das in aller Seelenruhe erklären und meinte dann, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Und ging weg. So. Und da haben wir dann auch kurz darauf nochmal darüber gesprochen. Und das war nicht so nett. Aber ja. Kann passieren, sowas.
Ja, was lernen wir daraus? Am besten Drückergarnitur erst am Ende zu montieren.
Siehst du, das ist nämlich das, man kann immer irgendwas mitnehmen, habe ich dann auch gedacht. Warum eigentlich mache ich die blöde Drückagentur nicht erst auf der Baustelle dran? Ja.
Ja. Komm, einen darfst du noch.
Ja, das ist so das. Also das war für mich eine interessante Erfahrung. Es war eigentlich nicht wirklich katastrophal. Im Gegenteil, das ist sogar das, worüber wir gesprochen haben in dem Test, was du eben angesprochen haben. Du hast was anderes gesagt. Ich habe mal im Zirkus Roncalli gearbeitet eine Zeit lang und
Als
ist eine
Dompteur,
Weile.
oder?
Nein, tatsächlich in der Schreinerei. Also der Zirkus Roncalli ist ja ein Kölner Zirkus und die haben ihre Werkstätten die
Ach.
haben den Sitz in Köln.
Okay.
Und also auf dem Gelände des alten von Zirkus Williams, der vorher der Kölner Zirkus war. Und das ist so ein großer, ganz großer hufeisenförmiger Bau in Köln-Mülheim. Und da haben die eben auch Werkstätten. Meistens werden da die alten Wagen restauriert, die ja zu diesem Zirkus zwingend dazugehören. Aber als ich da gearbeitet habe, 1991, war die 15 Jahre Jubiläumstournee. Und da gab es einen russischen Zauberer und dieser russische Zauberer fuhr halt mit einer Kutsche durch die Manege. Also ein Esel hat mit einer Kutsche, hat die Kutsche durch die Manege gezogen, immer kreisrund. Und die hatte hinten eine Pritschenauflage und irgendwie griff dann der Zauberer in diese Pritsche. Man konnte das nicht so richtig sehen und holte da allerlei Viehzeug raus. Also Hühner und Gänse und so. Und die flatterten dann nachher alle durch die Manege. Das war die Nummer. Und diese Kutsche habe ich gebaut, beziehungsweise ich habe sie umgebaut, also so präpariert, dass er da unten so Kästen drin hatte mit Luftlöchern, damit eben die Hühner und die Gänse auch noch atmen können, bevor er sie da rausholt. Und nachher gehörte zum fertigen Belag so sägeraue Bretter, die waren da waagerecht oben drauf geschraubt. Also ein ganz schlichte sägeraue Bretter. Die waren sogar ein bisschen dreckig und das sollten sie auch mit Absicht sein, denn die Kutsche sollte alt aussehen. So, und dann habe ich die Bretter zugeschnitten, dann draufgelegt, habe mir einen Akkuschrauber genommen, hab so gut, 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 einfach so freischnauze darunter geschraubt. Und dann kam der Werkstattleiter, Hans. Hans ist ein Schlosser und kein Schreiner. Nebenbei einer der besten Schlosser, die ich je kennengelernt habe. Und der sah auf diese Bretterlage, auf diese sägeraue, dreckige Bretterlage und sagte: Okay, das musst du nochmal machen. Was? Wieso? Dann sagt er, weil die Schrauben, mit denen du die Bretter von oben festgeschraubt hast, nicht in einer Flucht stehen.
Was?
Und dann habe ich gesagt, hey Hans, also jetzt mal ehrlich, ne? Das ist diese Kutsche, die fährt durch die Manege. Da ist es dunkel, da ist buntes Licht, da ist es laut, alle gucken auf den Esel und die Viecher. Keiner sieht, es kann nicht mal einer sehen aus der Entfernung, ob diese Schrauben alle in einer Reihe sind oder nicht. Also keiner der Zuschauer. Und dann hat er mich angeguckt, Hans, und das war eine der wichtigsten Lektionen meines Handwerkerlebens, kann ich nicht anders sagen, und hat gesagt, ja, das stimmt, kann auch keiner sehen, aber das hier ist Zirkus Roncalli. Und bei Zirkus Roncalli stimmt jedes Detail. Und tatsächlich habe ich dann, als ich das nächste Mal dann auf dem Gelände war, hier auf dem Kölner Neumarkt gesehen, das stimmt auch. Also kannst du Circus Roncalli gehen, es ist egal, ob du dir die Vergoldung an den Zierdächern oder an den Markisen anguckst oder die Polsterungen in den Logen oder diese roten Sandpolster. Egal, du kannst hingucken, wo du willst. Es ist gut, es ist alles gut. Und auch wenn du im Detail gucken möchtest. Und das habe ich da gelernt und tatsächlich auch schon oft wiederholt, also auch gegenüber Lehrlingen, dass es etwas ausmacht, ob eine Sache auch bis ins Detail gut ist und dass das eine Wahrnehmung ist, die irgendwie jeder hat, auch wenn er den Blick fürs Detail nicht hat. Du merkst, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Das war eine coole Lektion.
Okay, also immer wenn der Lehrling was verkackt hat, hast du gesagt, das hier ist Zirkus Roncalli,
Genau, so ungefähr.
oder? Okay, ja, krass. Ja, hätte ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht vermutet. Ich habe auch mal im Kulissenbau gearbeitet und da war, ja. Also da war egal, ob es Holz war oder nicht. Aber okay, anscheinend ist der Anspruch bei Roncalli da doch etwas größer. Ja, spannend, Hauke. Ich denke mal, das ist so eine Kategorie, die können wir ruhig immer wieder mal einführen. Katastrophenprojekte. Weil ich bin mir sicher, du hast noch mehr als diese drei. Die kamen ja auch viel zu schnell. Die kamen ja wie aus der Pistole geschossen.
Ja, da habe
Ne?
ich auch ein bisschen drüber nachgedacht.
So, naja, gut, ich glaube, da ist aber noch ein bisschen verborgen. Ich habe nämlich in der Zeit, wo du, eigentlich wollte ich ja nur eins hören, aber weil ich ja irgendwann gesagt, Hauke, erzähl nochmal drei, weil mir fallen mindestens jetzt schon 10 ein,
Okay,
die
lass
ich
hören.
bei mir, ja, ich mache jetzt auch nochmal drei, damit die Folge, die jetzt schon eine Stunde geht, ja, irgendwann auch mal dem Ende zugeht. Ja, womit fangen wir an? Wir haben in Berlin, in Staaken, also das ist über Spandau, haben wir eine Großbaustelle gehabt und dafür wurden dann auch immer wieder die Fenster gefertigt. Und eigentlich waren das immer Kastendoppelfenster, die wir von vorne gemacht haben, zur Straße hin. Haben uns auch Ewigkeiten dann mit dem Denkmalschutz immer wieder rumschlagen dürfen. Und eine Szene war, wir sollten hinten auch im Rahmen dieser ganzen Sanierung ein Badezimmerfenster erneuern. Und ja, irgendwann hatte ich dann auch so die Bautischler-Mentalität. Ja, also das heißt, muss schnell gehen, damit wir irgendwie noch Geld verdienen können. Das heißt, ich hatte eigentlich meistens eine Flex, also einen Winkelschleifer und eine Brechstange neben mir, um mit dem Fenster relativ schnell fertig zu werden. Ja, der Gedanke war auch meist nach mir die Sintflut, denn es war klar, der Maurer muss eh noch kommen und der Maler auch. Und wenn die ein bisschen mehr Arbeit haben, ist mir das eigentlich auch egal. Ja, also ich war da schon, wurde da schon entsprechend, ja, falsch geimpft, aber das ist auch nochmal eine andere Sache. Hab auf jeden Fall dieses kleine Badezimmerfenster rausgeruppt. Bin da auch nicht zimperlich mit umgegangen. Und es lag dann irgendwann draußen im Rasen. Es fing an zu regnen. Ich habe dieses Bild noch vor mir. Und es plätscherte auf dieses Fenster, was da so in 10 Teilen lag. Der Geselle kam mit dem Fenster rein. Der Geselle hält das Fenster von innen dran.
Mit dem neuen.
Mit dem neuen, genau. Der Geselle nimmt das Fenster wieder runter, guckt aus diesem kleinen Loch nach draußen, guckt mich so an, Dominik. Scheiße. Das Fenster passt nicht. Das Fenster war einfach viel zu breit. Ne, klein, gar kein Problem. Klein kriegen wir hin, dafür haben wir ausreichend Tape im Auto, aber zu groß ging einfach nicht. Wir konnten nicht mehr Wand wegstemmen, weil dann hätten wir auch noch eine tragende Wand wegstemmen müssen. Wir hatten also komplett verloren. Und dann weiß ich einfach, dieser Geselle, ich war sehr gerne mit ihm unterwegs. Der war nicht viel älter als ich, war einfach immer, hatte immer gute Laune. Da hatte er nicht ganz so gute Laune, weil es eigentlich sein Fehler war. Er sollte die Sachen ja vorher ausmessen. Aber ja, wenn du, keine Ahnung, schon 50 Fenster eingebaut hast,
Ja,
dann gehst du
klar.
eh davon
Ja,
aus, ne? Komm, das passt alles.
ja,
Ja, und dann hat er einen Chef angerufen. Und dann, er hat sich am Telefon auch immer so ein bisschen doof angestellt, ne? Und dann hatte ich auf jeden Fall, eher als mir lieb war, noch als Lehrling, dann den Telefonhörer in der Hand. Ja, Dominik, was ist denn da los? Erzähl doch mal. Ja, das sieht jetzt so aus und der Stress war schon, der Chef war schon richtig gestresst. Dann meine ich so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann ist er leider ein bisschen ausgerastet, weil der gerade 300 Kilometer entfernt beim Kunden war. Und er meint, ja, wie, was soll ich jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Mach das Fenster wieder da rein. Und ich sehe einfach nur, wie dieser Fensterrahmen wirklich in so vielen Einzelteilen komplett aufgeweicht durch die Nässe da im Schlamm liegt und dachte mir, okay, hab dann natürlich aufgelegt und dann haben wir einfach mit so viel PU-Leim, wie wir irgendwie hatten, haben wir das Ding dann, ach, so furchtbar wieder zusammengeflickt. Es war eine Katastrophe und vor allem, ja, PU-Leim ist eh schon furchtbar, aber wenn das dann ja
Ihr habt den Schrott wieder
Wir
zusammengebaut,
haben
hat
den, wir
diese
haben den,
kleine.
wir, ja, wir hatten kein Fenster, wir hatten keine Plane, es war einfach
Ja.
richtig furchtbar. Und dann haben wir
Oh
das da komplett wieder zusammengeflickt. Das konntest du keinem erzählen, ja. Und dann haben wir dieses Fenster da eingebaut. Und ja, der Mieter kam dann halt irgendwann erst spät abends nach Hause. Also das war immer noch, die Wohnung waren bewohnt. Und ich will mir einfach nicht vorstellen, was der sich gedacht hat. Ne? Stell dir vor, du kriegst ein schönes neues Fenster. Und dann hast du dann ein altes Fenster da drin, was bei der leisesten Berührung einfach nur auseinanderdröselt. Ja, haben wir dann irgendwie noch angerufen und dem Kunden natürlich Bescheid gesagt. Kann passieren, ist richtig unangenehm, ist richtig doof, aber kann leider, leider passieren.
Ja.
Die zweite Sache, das war auch wieder so ein Gemeinschaftsprojekt. Da hat diesmal auch der Architekt mit, ja, verschissen, ebenso wie die Bauherrin. Und zwar war das ungelogen eine 4 Meter lange Arbeitsplatte aus Buche. Die sollte angepasst werden für die neue Küche. Und wir hatten vom Architekten die Planung bekommen für das Waschbecken. Und ein Fehler, den ich jetzt auch wieder an die Zuschauer mitbringe, fangt an, Sachen erst auszusägen, entsprechend, wenn die Bauteile, die eingebaut werden sollen, auch wirklich da sind. So.
Ja, mir schwan
Ja, wir
fürchterliches,
haben das
ja.
nämlich alles fertig gemacht, ausgeschnitten, haben das vor Ort eingebaut. Nachdem wir das eingebaut hatten, stand entsprechend schon der Installateur da, der das Waschbecken einbauen wollte, setzt das Waschbecken da rein. Es hat keinen Halt gefunden, weil das neue Waschbecken kleiner war. Ja, auch ein gar nicht so unbekanntes Markenprodukt. Ja, da haben die dann einfach, also irgendjemand hat einen Fehler gemacht. Auf jeden Fall war es gar nicht so der Tischlerfehler, sondern es war einfach natürlich zu groß, der Ausschnitt. Ist nie, dass der Ausschnitt zu klein ist, dass man nochmal nachsägen kann. Nee, der war einfach zu groß. Ja. So, alles klar, kein Problem. Wie gesagt, oder noch nicht gesagt, vierte Etage Altbau, schöne Ecke in Berlin, wieder runtergetragen. Ne, es war, also das Ding da hoch und runter zu tragen, war schon eine komplette Katastrophe einfach. So, kein Problem, alles wieder gemacht, wieder dahin. Habe ich schon gesagt, dass es aus Buche war? War aus Buche.
Ja,
Genau, so. Jetzt hat alles gepasst. Wir haben alles eingebaut. Am Ende wurde dann natürlich noch, ne, der Wandanschluss gemacht, also Leiste entsprechend daran, nochmal mit hellem Silikon das Ganze dann, also durchsichtigem Silikon das Ganze versiegelt, angeguckt, dem Meister noch High Five gegeben, richtig sauber gearbeitet, klasse, sieht super aus. Dann kam die Bauherrin rein. Der Bauherr hatte uns den ganzen Tag gesehen. Der hat immer gesagt, oh Jungs, das sieht ja richtig schön aus diesmal, tralala. Bauherrin kommt rein und sagt, ich wollte doch Eiche. Der Kunde ist König. Ja, ich würde sagen, das ging eher auf die Kappe des Architekten insgesamt, weil er hat einfach alles so aufgeschrieben. Wir haben es nur umgesetzt, war wie es ist und ne, tralala. So, die letzte Sache, die ich jetzt hier erzähle, die habe ich selber komplett vermasselt. Und zwar haben wir in Braunschweig in einer sehr improvisierten Tischlerei, wir haben eigentlich Kulissenbau gemacht, in einer sehr improvisierten Tischlerei haben wir, ja, wir hatten eigentlich nur eine Altendorf, eine ganz alte mit nicht schwenkbarem Blatt und ja, so ansonsten nur Handwerkszeug, eine selbstgebaute Tischfräse noch von mir. Und dann haben wir für einen Braunschweiger, für einen namhaften Braunschweiger Architekten riesengroße Theke und zwei Schränke mit HPL gebaut. Also das HPL, das hatten wir uns von einer Braunschweiger Tischlerei entsprechend aufkleben lassen. Und den Rest habe ich dann halt eben gemacht, alles so zusammen gemacht. Wir haben dann noch mit Lamello Klamex gearbeitet, auch noch ein bisschen abenteuerlich. Die brauchen ja eigentlich 8 mm. Wir hatten eine normale Flachdübelfräse. Dann noch mit so einem kleinen Adapter geht das dann doch, dass man ja exakt so mit der Platte darunter auch auf die 8 mm kommt, die die Nut haben muss. Und ja, alles war richtig top. Wir waren richtig zufrieden, mussten das Ganze an der Theke dann vorne natürlich auch noch auf Gärung bringen, ne, ohne eine Altendorf, die mit schwenkbarem Sägeblatt, ja, auch ein bisschen schwieriger, haben wir dann an der Tischfräse tatsächlich gemacht. Hinten aber dann noch gefälzt, weil der 45-Grad-Fräser nicht lang genug war. Hat alles funktioniert, alles war tippitoppi. So, und der Planer war Tischler und Architekt. Was lieben Architekten? Welches stilistische Element, lieber Hauke?
Oh, das ist, sie lieben sehr unterschiedliche Dinge, aber sie lieben eigentlich sehr gerne Sachen, die flächenbündig sind.
Und wenn es
Und
mal nicht
die.
flächenbündig sein kann, wenn irgendwo ein Anschluss gemacht werden muss,
Wenn irgendwo ein Anschluss.
Schattenvogel wäre es das, worauf ich hinaus wollte, gewesen.
Schattenfuge.
Also alle Architekten, die ich kenne, lieben die Schattenfuge. Und er wollte
Ja,
natürlich
das
auch
stimmt.
entsprechend obendrauf nochmal eine Schattenfuge haben. Also wir hatten sozusagen vorne ja, die Fronten, die auf Stoß dann zusammengelaufen sind, und obendrauf wurde dann nochmal ein Blatt gelegt, was die Theke war. Und
Ah, okay,
da sollte
ja.
dann einfach eine optische Trennung durch die Schattenfuge kommen. Wie machen wir jetzt die Schattenfuge? Mit der Oberfräse. So, HPL, wie gesagt, ein sehr hartes und gleichzeitig sehr sprödes Material. nagelneuen Fräser nochmal gekauft und entsprechend dann alles soweit eingerüstet. Hat mir seitlich an die Oberfräse nochmal eine Verlängerung gemacht, damit ich da drauf nicht so hin und her kippe. So, die Jungs haben die Platte festgehalten. Ich habe angefangen zu fräsen. Wir lernen natürlich in der Ausbildung 10-mal hintereinander Gegenlauffräsen. Ich die Schattenfugen gefräst. Ich sehe,
Nein.
guck von oben drauf und sehe, hey, sieht voll sauber aus, ne, und fräst weiter, werd ein bisschen mutiger mit dem Vorschub. Und dann kommt auf einmal der Kollege rein, der das Ganze halt eben geplant hat und fängt wild an rumzuwicken. Rika, Rika! Und ich so, ich weiß noch, wie ich ihm kurz also ich habe ihn angesehen und habe ihn noch so angezwinkert von wegen so, ja, der Rika macht das schon. Und dann ist er zu mir hingekommen und hat dann hat dann so, nee, 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 hat er halt irgendwie mir signalisiert. Und ich dachte, hey, was will der Vogel von mir? Ja gut, nimmst du mal die Oberfräse ab. Und dann ist mir die komplett gefräste Kante alles, alles abgeplatzt, ausgebrochen. Alles.
Und das
Oh.
hast du und das hast du nicht gesehen unterwegs
Ich
oder
war
wie?
einfach so darauf konzentriert, dass die Fräse wirklich nicht kippelt, dass ich da nicht irgendwie mit dem Anschlag wegkomme, ne, dass der wirklich seitlich schön drangedrückt ist. Da war mein voller Fokus drauf.
Okay, krass.
Weil ich, ja, war auch, also ne, da ja, war ich noch junger Geselle und das war, ja, das war doof. Wir haben was gelöst. Alles, was war irgendwie, was da abgeplatzt ist, haben wir dann einfach einen Zentimeter kürzer geschnitten und dann. Dann haben wir im Gleichlauf, Entschuldigung, im Gleichlauf haben wir dann, was man ja nicht darf, haben wir dann die Oberfläche nochmal, also diese Schattenfugen gefräst, die war perfekt, kein einziger Ausriss.
Na.
Ja, auch wieder draus gelernt, ne? Darf ich so Tipps jetzt hier überhaupt weitergeben? Nee, ne? Muss ich löschen.
Musst du nicht. Meinst du wegen Gleichlauf? Also,
Naja.
wenn, ja, wenn du es richtig machst, darfst du es.
Echt? Ja, ihr habt den Hauke
Ja.
gehört. Hauke ist Tischlermeister. Wenn du es richtig machst, dann darfst du es. Freifahrtschein für alle. Ja, gut. Also, das waren jetzt drei kleine Katastrophenprojekte, die mir spontan eingefallen sind. Die von Hauke fand ich schöner. Wir sind Zirkus
Ja, aber es ist
Roncalli, finde ich stark. Wo du denkst,
ja
ja,
eben so.
wo ich mir denke, ja, ihr seid ein scheiß Zirkus, seid mir nicht böse, aber ihr seid ein Zirkus. Ja, wir sind ja nicht irgendwie bei Interlübke oder sonst wem, ihr seid ein Zirkus. Aber ja, die Standards müssen ja irgendwo
Ja.
anfangen, ne?
Ja. Das fand ich echt interessant. Aber das heißt, das ist so ein, also gut, diese Arbeitsplatte hast du dann nochmal neu gemacht, aber das war ja wegen der Materialauswahl, wofür du nichts konntest. Aber im Prinzip, es gibt, also ich glaube, so Projekte, wenn man so von Katastrophen spricht, die so verlaufen, dass man sagt, ich muss alles wegschmeißen und nochmal ganz von vorne anfangen, das gibt es eigentlich nicht, ne? Irgendwie kann man es immer irgendwie noch
Naja, wir haben zwei
hinbiegen.
Platten komplett weggeschmissen, ja, aber
Ja, aber das, ja,
wir haben den
war jetzt
Kunden
nicht
nicht
so.
verloren, so kannst du sagen, ja.
Ja.
Schön. Nein, alles gut, also die waren auch sehr verständnisvoll, die hatten natürlich auch das Grinsen, aber ja, als wir dann wussten, okay, das muss jetzt wieder runter und es muss nochmal nach oben, da war natürlich dann auch schon die Laune relativ begrenzt, ne?
Ja. Ja.
Aber ja, da muss ich, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Es gibt halt eben Kunden, die halt eben ja das Ganze mit einem gewissen Lächeln nehmen und auch darum bemüht sind, irgendwie eine Lösung zu finden. Und das macht natürlich mehr Spaß, als wenn du dann brüllende Kunden neben dir hast, die dir halt eben ja sonst noch was erzählen. Ist dann
Ja.
manchmal so ein bisschen schade irgendwie, ne? Da muss ich sagen, hatte ich bislang meist Glück.
Ja, genau. Meist hatte ich da auch Glück. Ja, genau.
Ja, aber ich denke mal, das ist vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema wert, was denn Handwerk, ja, heutzutage, was so gesellschaftlich gesehen wird. Wenn ich mit
Oh
Gesellschaft
ja,
komme, da,
unbedingt.
ja, da war schon klar, da wird der Auge aufblühen, ja. Ja, ansonsten, Hauke, haben wir jetzt 75 Minuten auf der Uhr.
Ja, das reicht erstmal, oder?
Ich würd sagen, das reicht. Wir haben immer noch keinen Namen für den Kanal. Das heißt, ja, aktuell wissen wir, für den Kanal sage ich schon, für den Podcast. Und ja, ich hoffe, das Konzept oder vielmehr der Faden oder vielmehr die Sendung hat hat halbwegs unterhalten. Ich denke, bei der Pilotfolge kann man vielleicht auch mal ein Auge zudrücken, gerade bei Handwerkern.
Ne? Ja, learning by doing.
Learning
es gibt
by
ja nichts
doing,
anderes.
Genau, halt. Wir werden sehen, wo wir noch improvisieren müssen, oder wo wir uns verbessern müssen, was bislang improvisiert war. Und bis hierhin war es schon ja, wesentlich mehr Arbeit erforderlich, als wir uns das so vorgestellt haben mit dem Podcast. Darum seid uns und ja, wir hoffen, ein paar Zuschauer unterhalten zu haben. Zuhörer, man siehst, ich bin komplett im YouTube-Modus. Furchtbar.
Ja, das hoffe ich auch. Wir werden sehen. Jedenfalls macht das Spaß. Ich erzähle gerne mit dir.
Ja, ich glaube, das hatte ich vielleicht am Anfang auch gar nicht gesagt. Meine Idee für diesen Podcast ist auch erst entstanden, weil ich die Telefonate mit Hauke so gewinnbringend zumindest für mich gesehen habe, dass ich gedacht habe, die Welt muss mehr vom Hauke hören.
Oh ja, Gott, nein.
Ich bin eigentlich nur der Moderator und versuche, das Wissen von Hauke an die Welt weiterzugeben. So, genug der Blumen.
Nein.
Ja. Das nächste Mal fangen wir direkt mit den Schwächen und den Katastrophenprojekten von Hauke an, damit wir auch wissen, dass auch er nur ein Mensch und Tischler ist.
Ja, lass uns das von was anderem schweigen.
Okay, gut, alles klar. Dann ansonsten würde ich sagen, belassen wir es dabei. Hast du noch irgendwelche Worte, lieber Hauke?
Ich hoffe, wir hören uns nochmal. Also jetzt gerichtet an die Zuhörer.
Und Zuhörerinnen.
Ich hoffe
natürlich auch
und Zuhörerinnen. Auf jeden Fall.
Political Correctness hier bei uns, Hauke. Ne?
Ja, ist meine ganz starke Seite, ja.
Ja, gut. Okay, alles klar. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Dominik.
Bis dann, Hauke. Bis dann, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen.
Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschö.
So, wie geht das jetzt hier? Da.